Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt.
Und ich muss ja sagen, Eva-Maria,
das Top-Thema
aus unserer Nachrichtenredaktion, es ist ja so eine kleine tragische Geschichte auch. Ne? Erst hat er sich in die Ostsee verirrt, dann ist er immer wieder gestrandet, blieb schließlich wochenlang in der Wismarbucht liegen, bis ihn eine private Rettungsinitiative mit einem Lastkahn weggebracht hat. So, nun hat diese Odyssee des Buckelwals vor der dänischen Insel Anholt ja wirklich ihr Ende gefunden, Eva. Ne?
Genau, bei dem dort angespülten Kadaver handelt es sich um denselben Wal. Das ist jetzt klar, und mit seinem Tod stellt sich aber auch die Frage, woran ist er wirklich gestorben? Sven-Peter Martens aus der Aktuell-Redaktion, wird das denn jetzt untersucht?
Also, die dänischen Behörden haben erklärt, dass sie keine Bergung und keine Untersuchung planen. Von Umweltminister Backhaus heißt es, er wolle zeitnah mit den Behörden vor Ort und auch mit der privaten Rettungsinitiative darüber sprechen. Unterdessen fordert der Meeresbiologe Henning von Nordheim eine intensive Aufarbeitung der Abläufe und Genehmigungsverfahren des Leidensweges des Buckelwals und seinem letztendlichen Ertrinkungstod. Der Honorarprofessor für Meeresnaturschutz der Universität Rostock sagte gegenüber dem NDR, dass jetzt sofort als vordringliche Konsequenz eine professionelle wissenschaftliche Sektion des Kadavers erfolgen muss. Dabei müsse auch die Rolle des teilweise aus dem Maul hängenden Fischerschleppnetzes und des vermutlich heruntergeschluckten noch größeren Teils intensiv untersucht werden, so von Nordheim weiter.
Hat sich denn die private Rettungsinitiative schon geäußert?
Die hat bisher nur bestätigt, dass es sich um denselben Buckelwal handelt. Die Seriennummer des gefundenen GPS-Trackers stimme mit ihren Daten überein. Zur Todesursache hieß es, die weiteren Untersuchungen und Aufarbeitungen der Geschehnisse bleiben abzuwarten. Die Initiative dankte in einem kurzen Schreiben allen Helfern und Unterstützern.
Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus, der war ja in den vergangenen Wochen auch sehr oft bei dem Wal. Was sagt er denn?
Backhaus bedauerte, dass das Tier den Rettungsversuch der privaten Initiative nicht überlebt habe. Er und viele Menschen hätten großen Anteil am Schicksal des Wales genommen. Backhaus habe gehofft, dass durch die private Rettungsinitiative dem Wal eine letzte Chance gegeben werden könne, Freiheit und Gesundheit wiederzuerlangen.
Danke Sven-Peter Martens zum angespülten Buckelwal vor der dänischen Insel Anholt. Die Weltgesundheitsorganisation hat wegen eines Ebola-Ausbruchs in Zentralafrika eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. 80 Menschen sind bislang an dem Virus gestorben. Katrin Hondl aus Genf.
Die WHO schlägt Alarm und hat wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Die Kriterien für die höchste Alarmstufe, eine Pandemie, seien bislang aber nicht erfüllt, erklärte die Weltgesundheitsorganisation in Genf. Der Ebola-Ausbruch war am Freitag im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo gemeldet worden. Mehr als 80 Menschen sind mutmaßlich bereits an Infektionen gestorben. Insgesamt gäbe es rund 250 Verdachtsfälle. Laut WHO könnte der Ausbruch jedoch viel größer sein und die tatsächlichen Fallzahlen deutlich höher. Deshalb sei das Risiko groß für eine weitere Ausbreitung in den Nachbarländern Uganda und Südsudan. Zudem gibt es keinen Impfstoff für die Ebola-Variante, die hinter dem Ausbruch steckt, den sogenannten Bundibugyo-Stamm des Virus. Ebola-Infektionen führen zu Fieber, Durchfall und Muskelschmerzen. In schweren Fällen kommt es zu inneren Blutungen und Organversagen. Bei den Epidemien der vergangenen Jahre starben bis zu 90% der Erkrankten. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Mit der Ausrufung des internationalen Gesundheitsnotstands will die WHO die Unterstützung der anderen Länder mobilisieren. Es brauche jetzt, heißt es in Genf, internationale Zusammenarbeit, um das Ausmaß des Ausbruchs zu verstehen und Maßnahmen zu koordinieren.
Und jetzt die weiteren Meldungen des Tages. Deutschland ist in einer internationalen Vergleichsstudie zum Wohlbefinden von Kindern weit hinten gelandet. Wie das Kinderhilfswerk UNICEF mitteilte, belegt Deutschland von 37 untersuchten Ländern nur Platz 25. Auf den ersten drei Plätzen landeten die Niederlande, Dänemark und Frankreich. Auch deutlich ärmere Länder wie Rumänien oder Ungarn lagen noch vor Deutschland. Kritisiert wurde unter anderem die stagnierende Kinderarmut in Deutschland. Alarmierend ist laut Studie zudem das Bildungsniveau. Nur 60% der 15-Jährigen erreichten in Lesen und Mathematik die Mindestkompetenz. Bulgarien hat den 70. Eurovision Song Contest gewonnen. Die 27-jährige Sängerin Dara erhielt am Abend bei der Live-Show in Wien die mit Abstand meisten Punkte. Den zweiten Rang belegte Israel vor Rumänien. Für Deutschland gab es erneut ein enttäuschendes Ergebnis. Sängerin Sarah Engels landete mit ihrem Song Fire auf dem drittletzten Platz. Im Vorfeld des ESC-Finales war es erneut zu anti-israelischen Demonstrationen gekommen. Im Kreis Nordwestmecklenburg ist eine betrunkene Autofahrerin am frühen Morgen gegen eine Hauswand gefahren. Laut Polizei war die Frau in Teesdorf-Steinfurt südlich von Grevesmühlen von der Straße abgekommen. Das Auto durchbrach einen Zaun, fuhr durch eine Hecke und prallte schließlich gegen die Hauswand. Beide Insassen im Fahrzeug wurden schwer verletzt. Das Haus wurde so stark beschädigt, dass es vorerst unbewohnbar ist. Schaden 100.000 Euro. Es ist 12.05 Uhr, Sie hören die Mittagsschau kompakt hier auf NDR 1 Radio MV. Seit gestern Nachmittag steht es fest, der FC Hansa Rostock hat trotz eines 4:3-Sieges zum Abschluss in Saarbrücken den Aufstieg verpasst. Hansa spielt also auch in der kommenden Saison in der dritten Liga. Das Fußballwunder ist ausgeblieben und damit hat der Traditionsklub sein selbstgestecktes Ziel nicht erreicht. Jan Tetjogait ist unser Hansa-Reporter. Jan, warum hat es denn nicht geklappt?
Da spielen mehrere Gründe eine Rolle. Da ist vor allem der schwache Saisonstart, Verletzungsprobleme und einige energielose Auftritte sorgten dafür, dass das Team nach dem 10. Spieltag nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz entfernt war. Danach wurde es besser, als dann im Februar und März die vielen Top-Duelle gegen die Aufstiegskonkurrenten erfolgreich überstanden wurden, ließ Hansa ausgerechnet gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte die entscheidenden Punkte liegen. Da hatte man das Gefühl, dass die mentale Qualität in der Mannschaft nicht ausgereicht hat und dass im Kader dann doch zu wenig Führungsspieler sind, die vorangehen, wenn es denn mal nicht so läuft.
Welche Konsequenzen werden denn jetzt aus dieser Saison gezogen?
Ja, ganz automatisch wird nach einer enttäuschenden Saison immer die Frage nach dem Trainer gestellt. Daniel Brinkmann hat allerdings zwei wichtige Punkte auf seiner Seite. Zum einen wurde Ende Januar mit Ryan Naderi der Top-Torjäger für viel Geld nach Glasgow verkauft und es wurde kein Ersatz verpflichtet. Zum anderen ist der Trainer wegen seiner Authentizität extrem beliebt bei den Fans. Diesen Faktor darf man nicht unterschätzen, denn wenn viel Gegenwind aus der Kurve droht, überlegt sich die Vereinsführung sehr genau, ob man sich dem aussetzt. Will. Auf der anderen Seite hat Sportdirektor Amir Shahbozadeh mehr als einmal betont, das Ziel des FC Hansa muss es immer sein, so schnell wie möglich aus der dritten Liga herauszukommen. Und diese Mission hat Daniel Brinkmann auch mit einem sehr teuren Kader nicht erfüllt.
Hansa Rostock verpasst den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Hansa-Reporter Jan Detjokheit berichtete. Volle Lager, volle Felder und trotzdem wächst bei vielen Kartoffelbauern in Mecklenburg-Vorpommern die Sorge. Denn die Rekordernte drückt die Preise. Dazu kommen Probleme beim Export und ein sinkender Verbrauch. Wie sich das beim Spargel- und Kartoffelhof der Minen bemerkbar macht, berichtet Ece Kanter aus dem Hafmüritz-Studio.
Und das ist von der Sorte für 10 Euro?
Der Min. Im Spargel- und Kartoffelhof verkaufen die Mitarbeiter täglich regionale Produkte. Käse, Wurst, Kräuter, Spargel und Kartoffeln liegen in den Regalen. Doch gerade die Kartoffel gerät unter Druck. Warum das so ist, erklärt Hartmut Kunzmann. Der Agraringenieur arbeitet seit rund 40 Jahren als Landwirt und betreibt den Spargel- und Kartoffelhof Demin.
Das Grundproblem in diesem Jahr ist eigentlich, dass aufgrund der Zollsituation in den USA, der Absatz nach Amerika sehr, sehr, sehr stark eingebrochen ist. Dazu kommen einigermaßen gute Anbauverhältnisse im letzten Jahr, die zu einigermaßen hohen Erträgen geführt haben. Dann sind ist ein großer Verarbeiter in den Niederlanden ist da. Dann im Frühjahr auch noch in die Insolvenz gegangen. Und da wir ja global arbeiten, macht sich das natürlich auch komplett bemerkbar.
Wie sich das im Hofladen in Demin zeigt, erlebt Madeleine Blum jeden Tag. Seit rund 16 Jahren arbeitet sie an der Seite von Hartmut Kunzmann. Sie kümmert sich vor allem um den direkten Verkauf der Speisekartoffeln.
Ja, in Form von Zahlen merkt man das natürlich schon, dass auch die Mengen, die Absatzmengen bei den Speisekartoffeln kontinuierlich ein Stück weit runtergehen. Also wenn wir mal überlegen, dass wir vor 10, 15 Jahren in den Einzelhandel noch viele 10 Kilo Säcke oder auch 12,5 Kilo Säcke, früher gab es sogar sogar mal 25er geliefert haben. Damit geht heute kein Mensch im Supermarkt mehr los.
Auch wenn die Zeiten für die Speisekartoffel schwierig sind, will Geschäftsführer Hartmut Kunzmann an ihr festhalten. Nicht nur, weil sich der Betrieb über Jahre auf sie eingestellt hat, sondern vor allem wegen der Verantwortung für seine Mitarbeiter und ihre Familien.
Die Nachfrage bei Speisekartoffeln sinkt, Ece Kanter berichtete.
Dankeschön, Eva.